Hi, mein Name ist Tobias Haberkorn. Sie hören Airlift von Berlin Review. Auf einem Flohmarkt in Sachsen-Anhalt hat unsere heutige Gästin ein altes, rostiges Blechschild gefunden. Was darauf steht, ist für sie ein Ausgangspunkt, um den Faschismus von heute zu erklären. Eva von Redeker ist Philosophin und Autorin der Bücher Praxis und Revolution, eine Sozialtheorie radikalen Wandels, Revolution für das Leben und Bleibefreiheit. Im Frühjahr dieses Jahres ist ihr neues Buch erschienen, es heißt Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Eva von Redekers These ist, kurz gesagt, dass der Faschismus nicht mit Hass anfängt, sondern mit Besitz. Mit dem Gefühl, dass man etwas bis aufs Blut verteidigen muss, auch wenn dieser Besitz vielleicht nur eingebildet ist. Sie nennt das liquidierende Phantombesitzverteidigung. Mein Kollege Samir Selami spricht mit Eva über ihr neues Buch und zwar auf eine besondere Weise. Die beiden nehmen sich 5 Sätze aus dem Buch vor und schauen, wie viel in einem einzigen Satz stecken kann. Das Gespräch entwickelt sich in viele Richtungen. Es geht um Eigentum und um die Angst vor dem Untergang, um Religion und Longevity, ein Thema, das wir auch letzte Woche in der Folge mit Raffaela Edelbauer hatten, und natürlich auch um die Frage, was die Linke heute tun kann. Viel Spaß mit Samir und Eva.
Eva, dein Buch hat ja diese extrem kompakte These. Und als wir im Februar oder so die Fahnen lesen durften, hatte ich immer schon dieses Bild vor Augen, wie du in allen Podcasts sitzt und die ganze Zeit erklären musst, was denn jetzt dieser Faschismus als liquidierende Phantombesitzverteidigung ist. Und alle so, hä? Ja. Und du, ja, das geht so. Und ja. Ne, wir werden natürlich auch da nicht dran rumkommen. Aber
ja,
ich dachte,
selbst gemachtes Leid. Ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht drüber beklagen. Aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht.
Aber
du liegst richtig.
Ich dachte mir, also so viele Podcasts war es jetzt, glaube ich, gar nicht, habe ich gesehen. Aber viele Lesungen
diese
und
Woche
Interviews.
Diese Woche mache ich gerade 3. Also da
okay,
kommen.
Then. Umso besser, dass wir uns ein bisschen was anderes hoffentlich überlegt haben. Und inspiriert ist es eigentlich von dir selbst wiederum. Das ist wieder selbst eingebrockt. Und zwar, es war so, also ich war bei dem letzten Buch von dir, bei der Buchvorstellung in Berlin. Und wenn du dich erinnerst, gab es so ein kleines Warm-up-Spiel am Anfang. Also im Publikum wurden Sätze zugelost und dann musste man das in so einer Ad-hoc-Theaterübung irgendwie aufsagen.
Stimmt, ich habe vorne gesessen und das Buch zerschnitten und verteilt.
Genau.
Ja, und dann sollte jede Person einen Satz von der Seite vorlesen, die sie bekommen hat.
Genau. Worauf ich hinaus will, ist natürlich die Bedeutung des Satzes auch einfach bei dir im Schreiben. Also du bist ja eine Denkerin, die sehr stark über Sprache geht, auch trotz aller Sachbezogenheit und Materialfülle und auch hermeneutische Dichte. Ich habe mich gefragt, was eigentlich Sätze können, was vielleicht der Kontext, der Abschnitt, das Kapitel etc. nicht leisten kann.
Ja, Sätze können wahr sein oder falsch, nicht wahr? Und ich glaube, dass die Philosophie, so pathetisch das klingt, auf Wahrheit zielt. Und es kommt mir manchmal fast so vor, als wäre jeder Satz so eine Probe, wie so ein Senkblei, was man so runterlässt und guckt, wie tief geht das? Weil man ja in der Philosophie nicht nur versucht, einfach einen Sachverhalt oder einen Fakt zu beschreiben, sondern etwas zu sagen, was hilft, sehr viel anderes in den Blick zu nehmen. Und dafür muss das natürlich schon mal in sich stimmen. Und wenn es nicht stimmen kann, dann wiederum ist es ja auch gar keine These. Also wenn man einfach Allgemeinplätze sagt oder logische Selbstverständlichkeiten, dann hat man auch nicht philosophiert. Waren Sätzen, die möglichst breit ausgelegt weiter stimmen. Ich weiß nicht, so schreibt man doch auch, oder? Schreiben nicht alle so, dass man so einen Satz schreibt, denkt man, okay, stimmt das wirklich? Wenn man so versteht, stimmt es immer noch. Wenn man so versteht, stimmt es immer noch. Gibt's eine, und ja, so kann es doch irgendwie Quatsch sein, so, und irgendwann steht es dann. Und dann kann man weitermachen.
Kann man sich da auch verrennen? Also ist das auch gefährlich, vielleicht zu viel auf die Sätze zu vertrauen, dass man dann doch zu sehr beim Kalenderspruch landet, bei der Sentenz oder im Moralismus, also jetzt als philosophisches
ja,
Genre gedacht?
Das ist eine reale Gefahr. Auch eine Gefahr in meinem Schreiben. Was mir dagegen hilft, ist einerseits, dass ich einmal diese Erfahrung gemacht habe durch Umzug nach England, mein Gefühl für 17 verschiedene Bedeutungsebenen zu verlieren und einfach nur froh zu sein, wenn ich überhaupt schaffe, etwas zu sagen in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Und das andere ist, dass ich ziemlich ungeduldig bin. Und das heißt, in Wahrheit schreibe ich eben doch nicht so, dass jeder Satz auf die Art erprobt wird, sondern nur so jeder am Ende einer Passage oder ab und zu. Und dann gibt's wieder die, dann rennt, geht wieder die Ungeduld mit mir durch und ich will irgendwas zu Ende erzählen. Und das geht dann schneller und schafft vielleicht auch wiederum den Kontext, der hilft zu sagen, in welche Richtung man dann den Satz interpretiert.
Wir machen es heute nicht ganz so verspielt und anarchisch wie damals bei deiner Lesung, aber wir haben uns trotzdem überlegt, dass wir uns deinem Buch, dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus, über 5 Sätze nähern, die ich rausgesucht habe und die du auch abgesegnet hast.
Super, leg los.
Ich lese ihn vor. Der erste Satz ist extrem kurz, der kürzeste mit Abstand, den wir rausgesucht haben. Und der heißt, wer plündert, wird erschossen. Das Besondere daran ist auch, nicht nur, dass er sehr kurz ist, sondern dass es eigentlich gar nicht dein Satz ist. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie du den gefunden hast?
Ja, den habe ich gefunden auf dem Trödelmarkt beim Volksfest Havelberger Pferdemarkt an einem so Flohmarktstand auf einem Blechschild. Und ich habe das inzwischen auch schon ein paar Mal gesehen, so an Wänden oder auch irgendwie in billigerer Plastikauffassung. Also Ausführung, in dem Fall ist es, glaube ich, schon eine alte, tatsächliche Polizeiverordnung, wahrscheinlich auch wirklich aus der NS-Zeit, wo eben diese Verordnung, diese Anwendung des Kriegsrechts im Inneren draufsteht, wer plündert, wird erschossen. Also wahrscheinlich, wenn es aus der Besatzungszeit kommt, dann wäre es wäre sozusagen zum Aufbau der neuen Ordnung. Wahrscheinlich ist es aber aus der Zeit der Luftangriffe, wo diese dieses neue Sonderrecht gegen sogenannte Volksschädlinge erlassen wurde, wo dann Kriegsrecht auch in der inneren Rechtsprechung galt und nicht mehr ordentliche Gerichtsverfahren.
Es ist beides tatsächlich. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also es gibt schon in den frühen 40ern, es gibt es schon als Spruch sozusagen, als genau die Nazi-Variante von sowas wie Vorsicht, bissiger Hund oder so.
Ja.
Und es wird dann aber vermehrt, also in den letzten Kriegstagen eben vermehrt sich das dann eben, weil sozusagen Trümmer, Ruinen.
Um eben Leute hinrichten zu können, die nicht in die Luftschutzbunker gegangen sind, vielleicht das auch gar nicht durften als Zwangsarbeiter.
Genau, und das passt ja ein bisschen auch sozusagen zu der Staatsräson, ne, der Nazi-Führung in den letzten Tagen, dass man eigentlich sagt, okay, also Kampf auf Leben und Tod und wer irgendwie jetzt noch desertiert ist, ist immer noch Verräter und muss sozusagen hingerichtet werden. Der Satz kommt in dem ersten Kapitel von deinem Buch Ausverkauf der Symbole und du sagst ganz explizit, das ist kein Symptom für den Rechtsruck. Also diese Nazi-Memorabilia, die du da findest auf dem Markt, verschiedene auch überklebte, trotzdem noch sichtbare, ne, also Hakenkreuz etc., das ist kein Symptom für den Rechtsruck. Was ist es sonst?
In dem Fall ist es mir ja eigentlich eine Vorlage oder ein Bild für eine Logik, die meiner Meinung nach den Faschismus, eben auch den neuen Faschismus, auszeichnet. Und mich interessiert an dem Schild gar nicht so sehr der Originalkontext, also den ich jetzt schon, von dem ich schon wichtig finde, dass wir ihn eben einmal erwähnt haben. Also nicht nur dieses Horrorszenario, sondern diese Logik der Verteidigung eines vermeintlichen Besitzanspruchs im Ausnahmezustand. Also das Aussetzen einer geregelten Ordnung. Im Grunde benutze ich das Schild als Fantasievorlage, an der man meiner Meinung nach den Faschismus erkennt. Also es dient mir wirklich wie zur Vorlage dessen, was ich dann mit mehr Begriffen und mehr Theorie als Definition ausfalte. Und das klingt vielleicht erstmal so spleenig, aber wenn wir uns angucken, wie rechte Mobilisierung funktioniert und da eben oder wie rechte Mobilisierung in faschistische Mobilisierung kippt, dann ist das eigentlich immer unter Ausnutzung irgendeiner Situation, die sich so umdeuten oder auch einfach fantasieren lässt, dass plötzlich ein Ausnahmezustand herrscht, in dem Selbstverteidigung gerechtfertigt ist. Also eine Fantasie vom Tag X, ein Ausschlachten von einem ganz spezifischen Vorfall, also wie jetzt kürzlich in England, ja, ein rassifizierter Mensch bringt einen Weißen um und plötzlich wird gesagt, hier, wir leben in einem Kampf der Kulturen gegeneinander, jetzt müssen wir uns wehren und man hat dann Milizen, die Sachen anzünden. Also diese propagandistische Logik, die scheint mir wirklich charakteristisch für den Faschismus und nicht einfach nur, dass es da um Gewalt und Hass geht, sondern dass der Hass und die Gewalt auf eine ganz spezielle Art gebündelt ist, nämlich vermittelt über diese Fiktion des angeblich geplünderten Eigentumsanspruchs. Und ja, das ist eben auch gar nicht. Es geht weder um eine reale Plünderung noch um einen realen Eigentumsanspruch. Und deswegen finde ich dieses derangierte Flohmarktschild auch so gut. Also gerade in dieser quatschigen Neuauflage, wo der Originalkontext gar nicht mehr im Blick kommt, sondern es eben wirklich wie so eine Art kruderes, Vorsicht, bissiger Hund funktioniert. Also Leute hängen sich das an die Scheune und denken so, ho, 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 hier soll sich mal einer rantrauen. Da zeigt sich meiner Meinung nach ein faschistisches Grundmuster, ja, das im Extremfall zur Regierungslogik erhoben wird.
Ich glaube ja, dass das verboten ist, also dass man das nicht sozusagen jetzt einfach vorne, also in die Scheune, das wäre dann so eine Transitzone, wo man vielleicht noch damit kokettiert, dass es entdeckt wird oder nicht. Aber ich glaube, wenn man das jetzt sich wirklich ans Gartentor hängt, wäre es verboten.
Also öffentliches Zurschaustellen ist verboten, im Privaten darfst du es besitzen. Ja, und genau, also innen oder außen des Gartenzauns ist die Frage.
Genau, was mich da interessiert oder so an dieser Form, auch dieser Halböffentlichkeit vielleicht, dieses Spruchs an der Stelle, wie du ihn dann mobilisierst, man denkt da an so eine bestimmte Taktik irgendwie, dieses neuen Faschismus, der oftmals so ein Fenster öffnet zwischen Sprachspiel und Handlung und dann ganz bewusst ihn wagen lässt, wie weit, also wie offen, wie weit der Abstand ist. Also eigentlich ist es, kommt, also ne, das hat unter anderem Simon Strick und aber auch andere wirklich super analysiert, dass wie sehr eigentlich dieser neue Faschismus, der jetzt auch im Weißen Haus sitzt und in den Firmen und so weiter, wie stark der eben von diesem quatschigen Internetgeblödel kommt, das immer genau dieses Spiel spielt, dass man so eine Maximalbehauptung macht, aber sie doch eigentlich ironisch meint.
Stimmt, so. Und als dieses verrostete Blechschild, im Grunde operiert das als Meme in real life. Es ist aber in dem Fall ein gewissermaßen Meme, von dem ich denke, dass es die Grundstruktur, also quasi aller anderen Memes, offenbart. Also es gibt natürlich unendlich viele halbquatschige Maximalbehauptungen, aber die dienen dazu, bestimmte Denkmuster, bestimmte Normalisierungen von Gewalt einzuschleifen. Und die haben eigentlich immer diese Form, dass etwas als angeblicher Besitzanspruch verteidigt wird gegen eine Gruppe, eine Agentur, die wirklich eben zur Hinrichtung, also zur Liquidierung preisgegeben wird. Sei es, also die wirklich nicht nur als irgendwie feindlich, sondern als wirklich vernichtenswürdig gesetzt wird. Und das, also alle diese Memes zeichnet das im Grunde aus, ja. Das ist so ein Kippen von irgendwas muss man schützen und irgendwen muss man auslöschen. Die Familie unterm Regenschirm, die Regenbogenfahne, die verbrannt wird. So, diese Doppelung, das scheint mir wirklich sowas wie die Grammatik des Faschismus und auch dessen Bildsprache zu sein.
Trump hat ja auch diese Figur des Plünderers mehrfach benutzt. Also ich habe nochmal jetzt geguckt, ich habe mich daran erinnert, aber habe dazu nochmal nachgeguckt. Also eine ganz prominente Benutzung war im Zusammenhang mit den Protesten in Minnesota. Das war aber schon in der ersten Amtszeit.
Ja.
Zu George Floyd, also wo er diesen absolut ominösen Satz tweetet, when the looting comes, the shooting comes. Oder dann auch in einer Rede, ich glaube zum Independence Day, eher gegen Ende der ersten Amtszeit, wo er sagt, ich lese es jetzt mal vor, we are now in the process of defeating the radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters and people who in many instances have absolutely no clue what they are doing. Also da sind sozusagen die Plünderer in einer, ganz klar sozusagen in einer Linie mit den Anarchisten und den Marxisten, die diese große Bedrohung darstellen, die es jetzt zu deinen Worten liquidieren gilt.
Ja, und auch da ist natürlich genau diese Deniability dass man sagt, when the looting begins, the shooting begins, man hätte gemeint, die andere Seite würde zu Gewalt greifen. Und das, finde ich, trifft wahnsinnig gut diese projektive Logik. Also, dass da sowas instabil ist, wo eigentlich die Gewalt stattfindet, das entspricht der Logik dieser faschistischen Imagination, die zumindest, wenn man so psychoanalytischen Faschismustheorien eben vor allem auch Adorno folgt, die eigentlich eine Projektion eigener Gewaltfantasien sind. Also man sucht sich eine Gruppe, der man zuschreiben kann, was man selber nicht zugibt, eigentlich zu wollen. Und deswegen wirkt es dann auch so wahnsinnig plausibel, weil man ja heimlich selber will, was man von den anderen erwartet. Und diese Fiktion, sich dann in einer Selbstverteidigungsrolle zu finden, die nährt sich natürlich davon, dass man alle Aggressivität bereits auf die Gegenseite projiziert hat. Und natürlich dann allen diesen Gruppen, die Trump da durchdekliniert, lässt sich anhängen, dass sie, was ich Phantombesitz nenne, also diese rechten, bodenlosen Ansprüche auf Fortsetzung vergangener Gewalt, auf Kontrollarenen, in denen man maximale Souveränität erleben können will, auf Kosten anderer, angreifen, ja. Das stimmt auf eine bestimmte Art, aber das ist eben auch gut so und es ist kein Plündern, weil und es ist auch kein Angreifen von echten Freiheiten oder Besitz. Aber in dieser Frontstellung erschließt sich aus der faschistischen Sicht eben der politische Kampf, in dem wir gerade stecken.
Ich würde sagen, wir gehen zum zweiten Satz, weil vieles, was wir jetzt weiter diskutieren könnten, kann sich auch unter diesem Satz weiter diskutieren lassen. Ich lese ihn vor, ist etwas länger. Also, der Endzeitfaschismus ist um den Ausnahmezustand arrangiert, in dem einzelne und vereinzelte Völker ihre Vorräte verteidigen. Die Frage, was danach kommt, stellt sich gar nicht. Der historische Faschismus hat ja eigentlich mit riesigen Zukunftsversprechen aufgewartet. Also was verspricht sich dieser neue Faschismus eigentlich jetzt vom Weltuntergang oder von Apokalypse?
Vor allem Zulauf. Also in dem Buch funktioniert es ja so, dass ich erstmal das schon ernst meine, dass diese liquidierende Phantombesitzverteidigung eine gute Definition auch für den alten Faschismus ist, also wo zum Beispiel Blut und Boden kollektive Phantombesitz verteidigt wurde. Und dann frage ich trotzdem weiter, was gibt es schon sowas wie Charakteristika besonders des gegenwärtigen Faschismus, also des Faschismus in unserer technologischen Welt am Anbruch des Anthropozän. Und ich bin da unter anderem auch sehr begeistert von der Analyse von Naomi Klein und Astra Taylor, die diesen Begriff End Times Fascism geprägt haben. Der scheint mir aber so ein kleines bisschen zu pauschal mit dieser Untergangsstimmung zu operieren. So als sei das einfach nur die schlechte Welt, die eben wirklich kurz davor ist zu enden. Und ich glaube, also und deswegen scheint mir wichtig zu sagen, naja, wir dürfen gar nicht erst den Schritt mitgehen, zu sagen, demnächst kommt die Apokalypse. Wir müssen besser verstehen, woraus eigentlich diese Normalität der Untergangserwartung sich schöpft. Und ich würde wieder sagen, das schöpft aus der vollkommen leeren Zeit und dem Zerstörungsangebot, was im modernen Eigentum immer schon enthalten ist. Ich sage da vielleicht gleich noch ein paar mehr Sachen zu. Was aber faktisch der Fall ist, ist, dass in dem Moment, wo es keine Zukunft mehr gibt, die normale Akkumulation selbst des Kapitalismus, an dem ich ja wahrlich genug auszusetzen habe, ja, aber selbst ein normales Interesse an am eigenen Gewinn greift nicht mehr. Du kannst ja nicht investieren, dich anstrengen, sparen für eine Zukunft, die nie passiert. Also der Kapitalismus, den wir derzeit erleben, operiert bereits ganz anders. Der operiert über Monopole, der operiert über Mythenbildung, um Risikokapital anzuziehen. Und in dieser Lage, wo es gar keine Investition, kein Glauben an die Zukunft mehr gibt, wird plötzlich noch eine viel düsterere Form der Akkumulation rational, nämlich gewissermaßen die Teilhabe an der Zerstörung. Also schon Hannah Arendt sagt, die höchste Form von Macht und Besitz ist die Zerstörung. Aber das stimmt eben nur, wenn man eine ganz kurze Zeitspanne vor Augen hat. Wenn es nur diesen Moment gibt, dann ist die Person, die alles kaputt macht, tatsächlich der ultimative Eigentümer, die souveränste Figur. Der hat es anscheinend gehört, weil sie durfte es kaputt machen. Im nächsten Moment ist dann aber eben nichts mehr da. Ja, also sobald man die Zeitspanne länger zieht, ist das eine ohnmächtige Position. Aber deswegen kommt eben diese Endzeiterwartung, den drastischen Plünderungspolitiken und diesen Gewaltexzessen des Faschismus so wahnsinnig entgegen. Ich finde, dass es wirklich ein Merkmal des gegenwärtigen Faschismus ist, dass er in diesem ganz schlechten Präsentismus verhaftet ist, also in einer gewissermaßen zähen, unendlichen Gegenwart. Ich halte den nicht mal, was ja oft gesagt wird, für eine Heraufbeschwörung der Vergangenheit oder für was Nostalgisches, sondern eher für eine Verdinglichung und Verfestigung des Gegebenen. Und auch sozusagen die, natürlich gibt es etliche Anrufungen der Vergangenheit, die transformieren, aber worauf auch immer sie sich beziehen, eigentlich in so wie Abziehbilder der gleichen Logik. Es wird eben immer als unser ureigener Anspruch, als Besitz, als eben Eigentumstitel so propagiert, sodass der Gehalt ganz sekundär wird. Also ob das meine Familie oder mein Heizungskeller ist, es folgt alles derselben Anspruchshaltung, die so, also Dinge wirklich ihrer Eigenzeitlichkeit vollkommen beraubt. Und deswegen scheint mir eben nicht mehr die Analyse von Bloch, der sagt, im Faschismus bricht was Früheres, was Ungleichzeitiges, was aus vergangenen Zeitschichten Unaufgearbeitetes hervor, sondern ich glaube, im Faschismus bricht eher die Unzeit hervor, also eine Zeitlosigkeit, in der gar nichts mehr bearbeitet werden und weitergehen kann. Und also das zeigt sich auch nochmal wieder in der angeblich so futuristischen Technologie der Transformer-basierten KI, die eben nichts macht, als verhackstückte Vergangenheit zu recyceln. Ja? Also die wirklich so diese Stagnation in einer schlechten Gegenwart also operationalisiert. Und das meine ich mit dieser Unzeit. Und dann gibt es noch eine weitere Wendung, eben zu versuchen zu zeigen, dass die Tatsache, dass die Zukunft so entleert ist und es eben gar keine Hoffnung gibt, dass einen die Zeit in eine neue Zeit tragen könnte, bereits ein Effekt der neoliberalen Politiken ist, die Fossilkapitalismus fortsetzt, der die Zukunft ökologisch zerstört, Schuldenregime multipliziert, die Zukunft individuell eben entleert und an abbezahlen und Arbeitsmarkt bindet und eben auch in diesen ewigen statistischen Prognosetools, die eine echte offene Zukunft verschließen.
Ja, im Vergleich alter und neuer Faschismus, Teveleiter hat ja diese zentrale These oder diesen Begriff von dem Panzer-Ich, von dem verpanzerten Subjekt. Und wenn man das jetzt überträgt auf den oder abgleicht mit den neueren Gegebenheiten, dann würde man ja vielleicht eher vom Bunker-Ich sprechen. Also ja. Der Bunker ist ja eine ganz zentrale, man kann fast sagen, ein bisschen hoch überkandidelt Chronotopos dieser faschistischen Strömungen, dieser Faschisierung. Der ist natürlich auch ein Panzer irgendwo, aber irgendwo auch ein Grab.
Ja, das hast du schön. Ja, das, ich wollte gerade sagen, wo ist genau der Unterschied, aber das ist in dem Panzer kann man immerhin noch für etwas kämpfen. In dem Bunker ist man gewissermaßen mit den Resten der Vergangenheit hart man aus. Es wird natürlich auch gekämpft. Also ich nenne auch, man kann auf Deutsch ja auch so schlecht Weaponization sagen und ich spreche oft von Panzerung von Besitzansprüchen. Also der Phantombesitz ist eine gepanzerte Anspruchshaltung, die sich mit dem in einer liberalen Gesellschaft am meisten geschützten Gewand sozusagen umgibt, um sich durchsetzen zu können.
Dennoch ist es ja so, also jetzt, wenn man nochmal an den ersten Satz denkt, da war ja klar, diese Plünderung ist ein ganz klares, also das kann ich sozusagen klar nachvollziehen, das ist ein absolutes Phantombild, weil es plündert ja niemand, also ne? So, das ist ja nicht, das passiert
zumindest
ja nicht, sondern
nicht
das
die,
wird ja.
Denen das nachgesagt werden wird.
Genau. Aber da ist völlig klar, wo dieses phantasmagorische oder diese phantomartige besteht. Jetzt bei dem zweiten Zitat ist es schon vielleicht nicht mehr ganz so klar, weil die Vorräte ja wirklich knapp werden. Also
ja.
In unterschiedlichen Bereichen, ne? Also weil du schreibst ja die in dem einzelne und vereinzelte Völker ihre Vorräte verteidigen. Also dieser Satz hat schon eine materialere Grundlage, insofern, dass es ja wirklich so ist, dass gerade Energievorräte knapp sind.
Ja, wenn man sie in Akkumulationslogiken, die in der industriellen Moderne eingeübt haben, belässt. Also wenn wir, ich meine, gerade Energievorräte wären überhaupt nicht zu knapp, wenn man nicht eine irrwitzige KI bauen würde und unendlich Kriegstechnologie, sondern um die Reproduktionsbedarfe der Haushalte und der Menschen und der sozusagen sinnvollen Industrie zu erfüllen, wäre ja mit regenerativen Energien leicht, alles abzudecken. Also Sonne und Wind sind unendlich. Ja? Aber es gibt eben die Vorliebe für die Energien, die man in ihrer Nutzung auch zerstört, weil sie verbrannt werden und danach nicht mehr da sind. Auch das ist, glaube ich, schon Teil dieser Lust an der Unzeit. Ich finde aber, was du sagst, total wichtig, weil es handelt sich eben um ein verschobenes Bedrohungsszenario. Also wenn es gar keinen Grund gesellschaftlich für Verlustängste gäbe, wenn es keine Verluste gäbe, dann würde auch dieses rechte Angebot der gepanzerten Ansprüche und dieser kompensierenden Trostpflaster überhaupt nicht ziehen. Und es ist gerade vor dem Hintergrund eines verdrängten Klimawandels werden dann andere Untergangsfantasien, wie eben das Aussterben der weißen Bevölkerung in Europa zum Beispiel, plötzlich so aufgeladen, weil sie wie so in einem Echo stehen mit einer verdrängten realen Krise oder Katastrophe geradezu.
Lese ich dich richtig dann, wenn sozusagen du eigentlich ein viel stärkeres Argument machst, also nicht nur sagst, es gibt überall aller Orten diese Phantombesitze, die sozusagen neu beschworen und dann akkumuliert werden und dann verteidigt werden sollen. Und diese Verteidigung ist eben besonders brutal, auch mit einer Lust an dieser Brutalität, auch an der Projektion und so weiter. Mhm. Das wäre das, was du als eben Faschisierungstendenz beschreibst, als grundlegende Logik. Mhm. Aber verstehe ich dich dann richtig, dass das Argument eigentlich viel stärker ist, dass es jetzt darum geht, dass genau damit die realen Eigentumsverhältnisse eigentlich verteidigt werden sollen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert.
Ja, nee, das ist völlig, also ich finde, die Wolte genau treffend und da gehen wir dann eben von der Faschismusdefinition in die Faschismustheorie über. Ich würde, glaube ich, das letzte Modalverb nicht mitmachen, verteidigt werden sollen. Ich glaube, die werden dadurch faktisch verteidigt. So funktioniert diese Ideologie und so funktioniert auch dann so eine Komplizenhaftigkeit von Leuten, die eigentlich quasi gar nichts haben mit den Superreichen, weil sie in demselben Rhetorik der Besitzstandsverteidigung sozusagen sich echauffieren können. Wenn man sagt, darin soll das Eigentum verteidigt werden, ich glaube, diese alten kommunistischen Theorien, die sagen, der Faschismus ist eine gewissermaßen offene Verschwörung des Kapitals, um die bürgerliche Herrschaft durch Tyrannei durchzusetzen, das bringt mir so ein Körnchen zu viel Bewusstheit da rein. Also ich glaube, dass selbst, also das, es hat eben diese manipulativen ideologischen Effekte. Faktisch wird dadurch genau diese eigentlich völlig sich selbst delegitimierende, an die Wand gefahrene kapitalistische Wirtschaft weiter zementiert. Aber da, ich glaube trotz allem nicht, dass da jetzt so 10 Männer in Davos zusammensitzen und sagen, lass uns mal genau diese Kampagne gegen die Woken machen, das wird ablenken von unserer Art des Weltuntergangs, sondern die fühlen sich wirklich bedroht. So. Und also die sehen selber diesen Zusammenhang nicht, der aber besteht. Und natürlich kann man denen, also dann darin auch eine andere Handlungsfähigkeit zusprechen. Aber das sind Dynamiken, die sich auch verselbstständigen und dann den Effekt haben, dass die bestehenden Verhältnisse bleiben, wie sie sind. Oder schlimmer werden. Also in dem Fall.
Wir haben zwar sehr viele konkrete Punkte angesprochen, aber es war jetzt ja doch recht auf so einer etwas abstrakten Ebene. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf Körper. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei dir. Und deswegen würde ich sagen, ich lese mal den dritten Satz vor. Wenn schon am Tod im Grunde die eigene Sterblichkeit schuld ist, dann bleibt auch im Leben wenig Gleichheitsanspruch, Fürsorgepflicht gar bestehen.
Ja.
Das musst du erläutern.
Ja,
warum
das,
ist
das kann ich ganz, ja.
am Tod
also,
die eigene Sterblichkeit schuld?
Du warst ja gerade bei den Körpern, ja? Und
ja.
Ich glaube, eine der Quellen für die Denkbarkeit des Faschismus liegt in der urliberalen Vorstellung, dass wir als Subjekte Eigentümer in unserer selbst seien. Und also ich habe das Gefühl, dass ich schon seit Jahren immer daran rumdenke, was macht das mit Körpern? Was heißt das überhaupt, wenn man Verkörperung so betrachtet, dass es darin ein besitzendes Subjekt und ein besessenes Objekt gibt? Das ist total, also das funktioniert natürlich gar nicht. Ja? Wo machst du den Schnitt? Wo kontrolliert man sein leibliches Leben auf die Art, wie man in dieser souveränen Idealfantasie ein Eigentum kontrolliert? Gar nicht. Trotzdem bist du eigentlich frei, nur als die Figur, die als sei es Eigentum über etwas verfügt. So, und deswegen ist in der Geschichte auch immer eine Auslagerung dieser Kontrollarenen beobachtbar gewesen, wo manche Körper wie zur Ersatz, zur Ausstaffierung der anderen gehörten, um an denen ihre Souveränität, ihre vermeintliche Freiheit durchzuexerzieren. Ja? Also du selber bist souverän, weil jemand anders sich um deine Bedürfnisse kümmert. Jetzt so im Verhältnis in patriarchaler Sorgearbeit zum Beispiel. Oder die ArbeiterInnen wähnen sich im Besitz der Arbeitskraft, die sie ständig verkaufen müssen, um zu überleben, weil sie den Kontrast haben von rassifizierten Menschen, die versklavt werden. Und diese Konzeption ist eigentlich eine, die immerhin auf Gleichheit angelegt ist. Also die eine emanzipatorische Errungenschaft gegenüber einer feudalen Ordnung darstellt, in der Eigentum als Lehen verliehen wurde und niemand darüber voll verfügen konnte. Manche sehr privilegiert waren, andere eben nichts hatten als das Gemeinsame. Und plötzlich ist man in einer anderen Ordnung, in der es heißt, jeder kann Eigentümer sein. Ja. Den meisten gehört aber nichts, eben außer dieses Selbst, an dem sie ständig nicht auf die Kosten der vollen Eigentümerfreiheit kommen, weil es gar nicht so funktioniert. Und eigentlich sind wir eben gleich als diese uns selbst gehörenden Figuren, denen frei steht, alles, was nur sie betrifft, willkürlich selbst ohne Rechtfertigungspflicht zu entscheiden. Und da, wo es die anderen eben stören würde, muss man dann Rücksicht nehmen und die Grenze ziehen. Das ist die Grundidee der liberalen Freiheit. Und eine Art, den Faschismus zu beschreiben, ist als toxisches Abbruchprodukt dieser liberalen Formel, wo nur noch übrig bleibt, jeder, also gehört sich selbst, aber es gibt gar keine Verpflichtung gegenseitig auch nur zur Rücksichtswahrung, geschweige denn zur Hilfeleistung. Und dieser Satz ist irgendwie mit einer großen Bitterkeit aufgeladen in meinem Text, weil der sich auf diese Diskursfigur bezieht, wo gesagt wird, dass Tode nicht zählen, weil die Betreffenden vorerkrankt waren. Also das ist ja was wir aus dem Corona-Diskurs kennen, dass man gesagt wird, nein, die Leute sind gar nicht an, die sind mit Corona gestorben. Dann gibt es diesen infamen Artikel von Barry Weiss in den USA, nachdem es Berichte über Genozid verhungerte palästinensische Kinder gab, wo sie, das hat sich dann auch natürlich als falsch herausgestellt, angeblich nachgewiesen hat, dass diese Kinder alle vorerkrankt gewesen seien. Und ich wollte darauf aufmerksam machen, dass schön, wenn man das widerlegen kann, dass dem nicht so ist, aber das eigentlich Infame ist ja zu denken, dass wenn jemand vorerkrankt war, der Tod irgendwie nicht zählt. Also das ist ja gerade das Schlimme an einem Auswandern, dass man sich nicht mehr um die Schwachen und Kranken kümmern kann. Und dann gibt es auch noch diesen Polizeimord an einem schwarzen Mülheimer, wo dann auch in der Tageszeitung stand, der hatte Vorerkrankungen und deswegen hatte er eben einen Herzinfarkt bei dem Taser-Einsatz. Aber ohne Taser-Einsatz hätte er eben keinen Herzinfarkt gehabt. So, und das heißt, dass in der letzten Konsequenz dieser Selbsteigentümerkonzeption jede Solidarität und jede Verpflichtung, das Leben des anderen aufrechtzuerhalten, aus dem Blick fällt, weil es gewissermaßen eine Privatangelegenheit ist. Also wenn dein Auto kaputt ist, ist das dein Problem. Wenn dein Körper vorerkrankt ist, bist du selber schuld, dass du so schwach bist. Und genau das ist ja eben die faschistische Logik, dass man auf das Recht des Stärkeren setzt und sagt, Schwäche ist gewissermaßen ein Versagen oder ein Makel. Schwäche verdient keinen Schutz in extremen. Also so funktioniert dann ja Euthanasie, aber und so funktioniert auch für bestimmte Formen gerade des Hitler-Antisemitismus zu sagen, das sind sowieso Leben, die dabei sind, an ihrer Schwäche zugrunde zu gehen. Wir helfen nur nach, indem wir das beschleunigen. Wir vollstrecken hier dieses Naturgesetz des Rechtes Stärkeren. Also damit ist man dann wirklich am Kern der faschistischen Hölle. Aber worum es mir eben geht, ist darauf hinzuweisen, dass das in einem Zusammenhang steht zu dieser Fantasie, dass wir angeblich alle Eigentümer unser Selbst seien. Viel vernünftiger wäre zu sagen, wir werden als schutzbedürftige Wesen in diese Welt geboren und sind dazu da, einander zu größerer Freiheit zu verhelfen. So, das ist ein anderer Anfangspunkt, als zu sagen, jeder gehört sich selbst.
Genau, du hast jetzt den Satz ein bisschen von der Seite von dem Pol der Schwächeren, wenn man so will, ne, dich dem genähert, und man könnte das auch aber von der anderen Seite natürlich machen, also von dem Pol der angeblich natürlich nur angeblich Stärkeren, also in diesem sozialdarwinistischen Skala oder so gedacht. Also wenn man jetzt sozusagen die konkrete Szene, die im Moment so ein bisschen auch der diskursive Trend ist, wo sich viele drüber wundern, was das jetzt wieder soll, wenn man das hört mit dem, am Tod ist die eigene Sterblichkeit schuld, dann denkt man natürlich auch an diese Longevity-Trends, die ja ganz stark kommen von, natürlich wieder, ne, auch von bestimmten Leuten, die sozusagen meistens aus Kalifornien kommen. Und
das ist ja eine maximale Besitzfantasie am Körper, dass das einfach eine Maschine ist, die ewig laufen könnte.
Genau, also das ist das eine, aber was mir nochmal dabei auffiel, ist, dass es in dieser Idee auch sozusagen den eigenen Körper so zu atomisieren und dann jeden einzelnen Teil für sich sozusagen so zu optimieren, zu erneuern, zu regenerieren, zu maxen, wie man jetzt sagt, da steckt ja auch ein Freiheitsbegriff dahinter, und dieser Freiheitsbegriff, der ist überhaupt nicht darauf aus, mehr Autonomie oder so. Da geht es überhaupt nicht um Autonomie, sondern da geht es eben um diese Maximierung und damit, dass man eigentlich in jedem Schritt, in den man macht, sozusagen in so einer applikationsgesteuerten Guidance steht. Also dass man irgendwie so von so einem Coach, von so einem KI-Coach eigentlich die ganze Zeit bei jedem Schritt, den man macht, irgendwie begleitet wird, der immer sagt, okay, das ist jetzt genau das Beste, was du machen kannst. Und das kann man dann auf seinen eigenen Körper applizieren. Und jetzt überlege ich, ob ich gleich schon den Sprung zum Gott, zur Religiosität mache, weil das war noch was, was ich dich unbedingt fragen wollte. Ich mache es jetzt einfach mal. Also ich denke, dass dahinter auch so ein was steckt, was man bei der aktuellen, diese Return of Religion oder so, die Rückkehr der Religion ist ja nichts Neues, aber was ich schon neu finde, ich fand es jetzt bei der WM, finde ich es auch total krass, wie einfach nach jedem Spiel gibt es einen Gebetskreis und jede einzelne Aktion wird immer mit Blick nach oben und so weiter gefeiert. Also was ich meine ist, glaube ich, dass es so eine Art, also sozusagen einen religious turn gibt, der aber sehr stark evangelikal geprägt ist. Ja. Und dass dieses Coaching und dieses Applikationsgesteuerte, diese Guidance, wo es eigentlich gar nicht um Autonomie geht, sondern um so ständige Synchronisierung eigentlich mit irgendeiner other world, dass das irgendwie total zusammenpasst auch.
Ja, also ich würde sagen, erstmal reiht sich das auch in eine lange westliche Tradition, die wir schon in der Antike haben, ein, wo eben Freiheit verstanden wird als Transzendenz des Lebens, als Zeigen, dass man eigentlich darüber steht, abhängig zu sein von Lebenszyklen, dass sozusagen Maskulinität und Freiheit und Kriegerideale ganz eng verschränkt werden, und dass du nur indem du zeigst, dass du diesen Körper quasi besiegst, indem du ihn optimierst, und länger lebst, als es eigentlich vorgesehen ist, zeigst du, dass du frei bist. Und genauso, und der Gott, der da dann angerufen wird, ist eigentlich nur noch wie ein weiterer Coach, also wie ein weiteres Optimierungstool in diesem Kampf gegen die irdischen Bedingungen. Und ich glaube, dass daran auch tatsächlich eine sehr spezifische, also hier spricht jetzt vielleicht die lutheranisch erzogene Person, die das eh alles für Sekten hält, aber meine Güte, also diese Prädestinationslehre der calvinistisch inspirierten evangelikalen Sekten, die glauben, dass schon im Diesseits man erkennt, wer von Gott auserwählt war und sozusagen belohnt werden wird mit dem Paradies, weil er alles richtig macht. Ich finde das wirklich wahnsinnig gruselig und so neoliberal kompatibel. Ja, also diese Idee, dass man an deinem Erfolg sieht, dass du alles richtig machst, anstatt, also ich meine, gut lutherisch sagt man ja sola gratia, ja, ich bin Sünderin und gehöre in die Hölle, aber manchmal ist Gott milde, ich muss halt hoffen und beten, man weiß nicht, ob es klappt. Das finde ich zumindest eine irgendwie bessere Haltung gegenüber der Unverfügbarkeit des Schicksals, während man in dieser anderen Lehre eben wirklich das Gefühl hat, da ist alles verfügbar und genau darin besteht Freiheit. Egal, dass man den Anweisungen eines Coaches folgt, du machst das Leben gefügig. Darin, also es ist im Grunde eine Rape-Culture der Freiheit, darin beweist sich dann deine Stärke und das hat mit Autonomie im Sinne von wirklich freier Selbstgesetzgebung gar nichts mehr zu tun.
Sollen wir zum vierten Satz gehen?
Ja.
Der vierte Satz geht so. Es ist also in erster Instanz gar nicht so sehr die Härte, sondern eine übergroße Weichheit, die den Autoritarismus bedingt, eine Art Ausflocken in trüber Suppe, anstatt dass der Pudding fest wird. Der Pudding ist natürlich kein Zufall, ne? Ich denke, du beziehst dich da auch entfernt auf diese ganz lustige Metapher eigentlich von Ian Kershaw, der gesagt hat, es ist schwerer, den Faschismus zu definieren. Nee, Faschismus definieren ist so schwer, wie einen Pudding an die Wand zu nageln oder so.
Genau, der aber denkt, es sei unmöglich. Ja.
Yeah, also eine Frage, die man auf jeden Fall stellen könnte, wäre, wenn du Lust darauf hast, nochmal ganz kurz den Unterschied eigentlich von autoritär und faschistisch zu erklären. Nicht, weil es irgendwie, nicht weil es eine Wortklauberei ist, sondern weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Unterschied bei dir. Und dann ist natürlich, was natürlich die eigentliche Frage ist, also es geht natürlich hier auch um den Titel, ne, deines Buches, dieser Härtebegriff, der ist ja letztlich da gar nicht so prominent, habe ich nochmal gesehen, beim Nachgucken, beim Nachzählen der Häufigkeit, aber was ist diese Weichheit? Was meinst du damit? Also was sind die weichen Stellen, wo diese Härte eigentlich ihren Ansatz, ihre Ansätze findet? Und danach habe ich dann noch ein paar Fragen, glaube ich, oder eine Frage zur Härte an sich. Aber erstmal will ich diese Weichheit verstehen.
Ja, also in der Analyse der kritischen Theorie ist die Psychologie des autoritären Charakters eine der Ich-Schwäche. Also wo die Instanz, die eigentlich vermitteln soll zwischen dem, was sozusagen hochdrängt aus an Unbewusstem, an Trieben aus dem Es und zwischen den Vorschriften und Richtlinien des Über-Ichs, Gewissens, die dazwischen verhandelnde und agierende Instanz, die für Kontinuität und Handlungsfähigkeit sorgt, das ist das Ich. Und wo das schwach ist oder ausfällt, kommt es dann zu den Verhärtungen oder den rigiden Charakterstrukturen, die die Frankfurter Schule als autoritären Charakter beschrieben hat. Autoritärer Charakter ist, also ich würde sagen, man kann einen Charakter nicht schon faschistisch nennen, es sei denn, er agiert bereits diese Gewalt wirklich aus. Also der autoritäre Charakter ist gewissermaßen den, für den der Faschismus eine Lösung und nicht ein Problem darstellt aus seiner Sicht. Aber das heißt nicht, dass der sich automatisch bereits an Mordkampagnen beteiligt. Und ich, also dieser Satz, ich meine, sowohl mein Lektorat als auch du seid großzügig, den auszuwählen. Man könnte schon auch sagen, meine Güte Eva, das sind jetzt so ein paar Bilder zu viel, aber ich finde tatsächlich auch diese kulinarischen Sachen ganz gut. Und ich finde das so wichtig, also die zu verstehen, dass die Härte eine bereits eine Kompensationsfunktion hat. Also die Härte ist der Panzer, den du nur brauchst, weil dir eine andere Stabilität fehlt. Weil dir gewissermaßen die Fähigkeit von innen Balance zu halten, eben Vermittlung zu stiften, abgeht, gibt es dann diesen Run nach der panzernden Härte. Und um vielleicht noch einmal auf das andere einzugehen, du hast völlig recht. Erstmal, für mich ist die in der wirklichen Analyse und Definition die Härte eher sekundär. Mir scheint aber schon, dass es eigentlich die ganze Zeit im Buch um Härte geht, weil meine These ja darin besteht zu sagen, das, was dann als faschistische Härte auftritt, ist eine eskalierende Eigentumsform. Also der Panzer ist eben der Eigentumsanspruch und das Zerbrechen, also der Pudding, die ausflockende Suppe, das sich nicht stabilisieren könnte, ist, dass ich als selbstbesitzendes Individuum, was eine in sich schon unmögliche Figur ist. Also das hatten wir eben so ein bisschen, dass man eben gar nicht, man kann über sich selber diese Souveränität nicht haben. Das heißt, es ist eine Subjektformation, die konstitutiv scheitern muss im Lebensvollzug und deswegen eine sehr große Tendenz dazu hat, Abwehrmechanismen auszubilden, die sie in ihrem Eigentümeranmaßung bestätigen. Und diese Abwehrreaktionen sind die faschistischen Projektionen. Also wenn ich sagen kann, ich habe nur deshalb hier alles nicht unter Kontrolle, weil es da diese Eindringlinge gibt, die sind schuld am Chaos, nicht meine eigene Breiigkeit, dann hat man eine gelingende Abwehrreaktion. Oder wenn man sagt, etwas muss bestraft werden. Ich habe Angst, dass ich doch nicht Eigentümerin meiner selbst bin. Womöglich bin ich irgendwie ein Objekt von jemand anders. Um zu beweisen, dass ich das nicht bin, verhalte ich mich sadistisch, missbrauche etwas auf die Art, wie man das eben darf als Eigentümer und beweise damit, dass ich selber nicht das Objekt bin, sondern ich bin das Subjekt. Also diese Praktiken der faschistischen Härte sind meiner Meinung nach Abwehrmechanismen, die ein unmögliches Selbstbild stabilisieren sollen. Und also wenn irgendwas, ich meine, das zieht sich ja auch durch alle meine Bücher. Ja, im Grunde sage ich nie was anderes als hört auf, Selbstbesitzer zu sein.
Ja, aber was, also das, wenn ich meine, das sehe ich auch so, dass natürlich geht es immer um Härte, aber dadurch, dass sozusagen, dass du es immer an deine These koppelst, ne, also an die Frage des Phantomsitzes oder eben auch an diese Eigentumslogiken, die immer dabei sind, hat man manchmal das Gefühl, die Härte als solche kommt vielleicht ein bisschen zu kurz. Also du sagst zum Beispiel an der Stelle, die Gewalt der Faschistinnen feiert die Ekstase des Eigentums. Großartiger Satz, ja. Aber ich habe mich ein bisschen gefragt, okay, was feiert sie vielleicht noch oder sozusagen, also jetzt phänomenologisch, soziologisch betrachtet, hat Gewalt ja auch immer so eine Eigendynamik, ne? Die sozusagen, die kann sich an Phantombesitz entzünden, die kann sich an Verteidigung von Eigentum ereifern. Man denkt sozusagen ein bisschen an diese Bilder von Clint Eastwood, wie er mit der Schrotflinte seinen Rasen verteidigt oder so. Also das ist alles total eingängig. Aber es gibt dann eben doch auch so eine Art von autotelischer Gewalt oder so, die gar nichts mehr mit irgendwas zu tun hat, sondern nur so als Hyperphänomen irgendwie vor sich her existiert und sich auch irgendwie so aus sich selbst nähert so ein bisschen. Also das war, glaube ich, vielleicht so ein bisschen...
Das ist interessant, ja. Also ich glaube, du hast einen Punkt, weil ich nämlich auch vehement widersprechen will, aber das zeigt eben vielleicht nur, dass ich da eben in eine bestimmte Richtung abbiege, weil ich würde immer behaupten, es ist auf eine Art eine, wie nennt man das denn, nicht Romantisierung, sondern eine Mythologisierung der Gewalt, wenn man sie einfach als letzten Exzess und vollkommen sinnlose Selbstfeier beschreibt, das hat schon was von so auch faschistischen Autoren, Ezra Pound und so. Die Gewalt hat in der liberalen Moderne immer einen Effekt, nämlich den der Souveränitätsdemonstration. Du sagst, dadurch, dass du Gewalt übst, zeigst du, dass du souverän über etwas bist, dass du Eigentümer bist, dass du berechtigt bist zu dieser Gewalt. Und natürlich schlägt die Gewalt dann auch zurück. Also es gibt dann diesen Exzess, in dem man auch selber sich preisgibt. Aber ich würde sagen, auch das ist im Grunde dann die Kehrseite dieses Selbstbesitzes, der sagt, guck mal, ich kann mich eben auch selber, kann ich sozusagen zerstören, aber darin ist eine bestimmte triumphale Akkumulation von Souveränität, die meiner Meinung nach, die sich Gewalt historisieren lässt und von anderen abschlachte Exzessen wie also der Odyssee trennen lässt. Aber ich verstehe schon, dass es also dass sicherlich da so einen Überschuss an Historisierungswillen, an Nicht-Ontologisierung von Gewalt gibt, wo man sagen könnte, nee, also es gibt einfach, also auch Freud würde ja sagen, gegen die kritische Theorie, es gibt eben einen Todestrieb, der sich durchzieht seit der Amöbe durch alle Kulturformen und diese dunkle Seite des Gewaltexzesses kann man nicht letztgültig erklären durch eine bestimmte historische Formation, sondern das, also da bricht eben was hervor und Zivilisation besteht darin, Institutionen zu finden, die das eindämmen. Aber ich glaube eben wirklich, dass die Institutionen, die wir gefunden haben, um es einzudämmen, es auf eine bestimmte Art auch intensivieren und immer wieder hervorbringen.
Okay. Sollen wir zum letzten Satz springen, weil es ist wirklich ein ziemlicher Sprung. Dass ich jetzt aber auch nicht anders, ich kann es mir jetzt auch nicht anders vorstellen, dass wir erstens das nicht ansprechen, den ganzen Komplex und wie wir jetzt dahin hätten elegant überleiten können. Also es geht um die in Anführungszeichen andere Seite, ist eigentlich eine blöde Formulierung, dass es nicht gut ist, so zu aufzuziehen. Aber wenn du so willst, geht um Kritik und Selbstkritik an linken Positionen. Deshalb keine andere Seite, weil die linke Position sich ja nicht irgendwie in der Abgrenzung zum Faschismus oder so definieren sollte.
Ja, auf der universalisierungsfähigen Seite.
Ja, okay. Also du schreibst ganz einfach, linke Politik kann sich nicht darauf zurückziehen, dagegen, also gegen die Taktiken der Faschisten, progressiven Phantombesitz zu verteidigen. Was mich eigentlich interessiert ist, ob du nochmal formulieren kannst oder ein bisschen anfangen willst zu formulieren, was das Problem ist an diesen reaktiven linken Gesten und Praktiken, die progressiven Phantombesitz verteidigen und was das eigentlich bedeutet.
Ja, also die einzige Emanzipation, die uns historisch bislang so gelungen ist, ist ja die jeweils in den Selbstbesitz. Also das Patriarchat wurde insofern überwunden, als dass Frauen sich auch selbst gehören, nicht mehr in der Ehe Männern als Vormund übergeben werden. Die Versklavung ist zumindest als rechtliche Institution abgeschafft und delegitimiert. Damit, mit diesen Übergängen gingen nie große materielle Restrukturierungen der Gesellschaft einher, oft, also im Fall der Versklavung gab es ja sogar Entschädigungszahlungen an die vorigen Besitzer, sondern es wurde eben mal postuliert, ihr seid jetzt auch frei und gehört euch selbst. Und das ist natürlich viel besser, als anderen zu gehören. Aber ich glaube, dass alle zukunftsweisende linke Politik sich jenseits dieser liberalen Erfolge erst abspielt. Und man sieht, ich finde, ein Beispiel, an dem man das ganz gut durchdiskutieren kann, ist das erstmal ja völlig eingängige Motto, mein Bauch gehört mir. In Zeiten, wo also durch also den Rechtsruck wirklich Abtreibungsrechte wieder zur Disposition stehen, ist natürlich total sinnvoll, die zu verteidigen. Und natürlich kann man sie gut verteidigen, wenn man sie auflädt mit dem Stärksten, was man eben hat, so einem Eigentumsanspruch. Ich würde auch sagen, es ist ein riesiger Unterschied, ob das, worauf man den Anspruch erhebt, den Phantombesitz, ob das etwas ist, was den eigenen Körper betrifft, oder ob das wie der faschistische Phantombesitz eben auf den Körpern der anderen sich abspielt. Ja? Also es ist sozusagen, da gibt es keine Symmetrie. Trotzdem ist die Politisierung, die darauf beharrt, dass mein Körper mir gehört, und noch die derzeit ja mehr unter Beschuss stehende, deswegen noch solidarischere Kritik oder genauso solidarische Kritik, der über meine Pronomen bestimme ich, so als gehörten sie mir, ist eine Politisierung, die einen ganz bestimmten Bereich abzirkelt, in dem ein Eigentumsstatus postuliert wird. Und in dieser Politik gerät das allgemein Verbindende, die Welt, in der wir unser Leben reproduzieren, die Welt, in der wir eine ökologische Zukunft sichern sollen, die Welt, in der die Linke eigentlich ein Befreiungsangebot an alle hätte, noch an unsere Feinde, denen ginge es ja besser in einer befreiten Welt. Das darf man nie aufhören. Also weil es eben echte Freiheit ist einfach besser als Superjachten. Ja, so. Echte Solidarität ist ein größerer Genuss als Herrschaft. Und diese Welt gerät aus dem Blick, wenn man sich verschanzt hinter den liberalen Ansprüchen auf Vollverfügung in bestimmten Bereichen. Ich glaube, dass diese Politik auch letztlich sich nicht halten lässt, weil immer ein konkurrierender Selbstbesitz dagegen erfunden werden kann. Also wenn ich sage, mein Bauch gehört mir, dann kann sagen eben die Rechten, ja, aber der Embryo gehört sich auch selber. Und dann ist wieder Patt, ja. Dann, weil mein Vorgarten mir gehört, darf ich darin auch kein Kind erschießen. Das heißt, worum man eigentlich kämpfen müsste, wären die materiellen Grundlagen für eine Gesundheitsversorgung, die sichere und freie Abtreibung mit einbezieht, wo gewissermaßen die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, die man braucht, um diese Recht auch wahrnehmen zu können. Und nicht nur um das Recht, aber ohne eine Welt, in der man es leicht erfüllen kann. Und das scheint mir deshalb, dass wir als linke Position auch aus der Defensive heraus nicht diese Panzerung von Ansprüchen im liberalen Eigentumsduktus übernehmen dürfen und auch darauf achten müssen. Ich glaube, es gibt eine Tendenz, die sich dann, also besonders in solchen Sachen wie zum Beispiel Turfism oder auch Femonationalismus, zeigt, dass wenn man versucht, weiter in dieser Selbsteigentümerfigur zu operieren, dann hat man natürlich das Problem, also ich habe ja eben behauptet, man muss es eigentlich immer auslagern, um diese Freiheit fühlen zu können. Als frisch befreite, emanzipierte Person hat man so eine Auslagerungssphäre gar nicht. Und ich glaube, was dann alternativ passiert, ist, dass man einen ständigen Kontrast beschwören muss zwischen der vorigen Verletzung des eigenen Selbstbesitzes und eben der Tatsache, dass das jetzt man das nicht mehr darf. Dass es also eine unendliches Kreisen um diese Grenzsicherung gibt, wo man dann fast braucht, dass irgendein Politiker wieder irgendeinen dämlichen sexistischen Spruch macht, damit man dann wieder sagen kann, das darf der aber also heutzutage eben nicht mehr machen und ich kann mich dagegen wehren. Und man bleibt seiner eigentlich überwundenen, vulnerablen Identität umso stärker verhaftet in dieser Figur. Und ich meine, oft nimmt das dann eben phantasmatische Züge an, wenn zum Beispiel bestimmte Segmente der lesbischen Community dann sagen, meine Freiheit besteht darin, keine anatomischen Männerkörper, so wie sie die verstehen, in meinem Raum zu haben. Und dann muss man dann und dann wird, gibt es eine wahnwitzige, ich würde sagen, faschistoide Projektion einer Vergewaltigungs- oder zumindest schon mal Eindringensmotivation gegenüber Transfrauen in die eigenen Räume. Und weil man eben nur dadurch, dass man die verteidigt, als seien sie exklusive Eigentumssphären, überhaupt sich immer wieder vergewissern kann, dass man ja befreit wurde, dass man ja jetzt als Lesbe separatistisch sein kann, als Frau seine Räume behaupten kann. Das ist aber eine vollkommen, also wie so eine, wie, es ist einfach ein Dead End, wie nennt man das denn, Sackgasse der Politik, in der die Frage, wie wir alle befreien können in ihren ganz unterschiedlichen Situiertheiten und aufeinander solidarisch beziehen, sich nicht mehr stellt.
Wenn ich
und
richtig
die dann auch
verstehe,
kompatibel
steckt,
wird mit den Faschismen, die dieselben Phantasmen pflegen.
Ja, wenn ich dich richtig verstehe, steckt da auf jeden Fall also auch so eine Art Warnung vielleicht oder einfach Analyse der schlechten Dialektik, wenn man so will, von linker Härte auch drin. Also ein, ja. Ich glaube, ein Punkt, den du da aufrufst, ist das, die sozusagen das, die Fragwürdigkeit von Opferbereitschaft innerhalb der linken Bewegung oder sozusagen als vielleicht auch so eine Art nostalgische Figur fast, ja, das, das Opfer, also der Opferung für dieses, den besseren Kommunismus. Ich habe mich trotzdem gefragt, also wenn sich sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, braucht es nicht dann doch vielleicht irgendeine Form von linker Härte? Also wenn einerseits die ganzen Zärtlichkeitsbemühungen sozusagen so radikal sie sind und so sehr wir auch auf sie setzen sollten, glaube ich, nicht verfangen. Was braucht es vielleicht dann doch irgendwie Form der Härte, vielleicht eben nicht, also eben nicht der Letalen natürlich, aber also ich denke so ein bisschen an das, an diese Denkfigur von Elizabeth Povinelli, der Endurance, also des Aushaltens mehr als des Widerstands, ja. Das ist so ein bisschen, das hat mich irgendwie beschäftigt noch am Ende.
Ja, ich glaube, es braucht Endurance, Ausdauer, ich glaube Geduld und Stärke fände ich viel vielversprechendere Tugenden als die Härte. Und natürlich liegt das jetzt so ein bisschen daran, dass ich in die Härte immer schon diese spezifische eigentumsförmige Panzerung reinschreibe. Ich finde, indem ich sage, reinszeniere nicht die ganze Zeit eine Grenzverletzung deines privaten progressiven Phantombesitz, rufe ich ja sogar ein Stück weit dazu auf, mehr auszuhalten und zu sagen, gut, also Grenzen werden eben auch immer mal überschritten. Was wir machen müssen, ist eine Welt bauen, in der alle versorgt sind. Und da sind dann auch diese Grenzüberschreitungen, also der kleineren Art, gar nicht mehr so dramatisch. Also ich finde, auch bei mir könnte man einen vielleicht sogar fragwürdigen Härte- oder eben Endurance-Aufruf durchaus reinlesen. Ich glaube, dass Stärke, also das ist wieder genau die Sache. Ich glaube, wir brauchen Ich-Stärke. Wir brauchen Stabilität. Und Stabilität gewinnt man gemeinsam. Also Stabilität kommt auch von denen, die neben dir stehen. Während du mit Härte immer mit dir selber allein bist. Und das scheint mir keine linke und auch am Ende keine gelingende Position zu sein.
Liebe Eva, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wie immer viele Fragen offen, aber ein stabiles Schlusswort. Vielen Dank.
Danke.
Das war Eva von Redeker im Gespräch mit Samir Selami. Wenn Sie weiterlesen möchten, erscheint in diesen Tagen eine Besprechung von Eva von Redekers Buch von Jan Werner Müller auf unserer Website blnreview.de. Dort finden Sie auch Eva von Redekers Essay Vom Riss zum Abyss und natürlich auch alle unsere weiteren Reviews, Essays und Podcast-Folgen. Ein freundlicher Reminder: Wir sind ein unabhängiges, selbst gegründetes Magazin, das von der Zustimmung und der Unterstützung seiner Leserschaft abhängt. Wenn ihr schon ein Abo habt, tausend Dank dafür. Wenn nicht, probiert's doch aus. Schon ab 9 Euro bekommt ihr ein Print- und Online-Abo, das die Zusendung unseres aktuellen Reader 7 zu euch nach Hause schon enthält. Unsere Audioproduzentin ist Caitlin Roberts. Mein Name ist Tobias Haberkorn, Herausgeber von Berlin Review. Bis bald.